Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstl und heute wollen wir über das Thema Zukunftsmanagement sprechen. Die Zukunft zu meistern, die richtigen Trends rechtzeitig zu erkennen, rechtzeitig die Weichen auf die richtigen neuen Innovationen zu stellen, das sind ja alles Talente, Skills, die man sich im Unternehmen wünscht, oft sehnlichst herbei. Wie kann man das erlernen? Wie kann man das umsetzen? Wie kann man das erreichen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, einen Gast bei uns zu haben, den wir schon mal hier bei uns begrüßen dürften. Es ist Anne Schüller, sie ist Business Coach und Expertin für Touchpoint Management und kundenzentrierte Unternehmensführung. Anne, herzlich willkommen einmal mehr bei uns bei Heise Meets.
Ja, super. Ich freue mich auch, dass ich nochmal dabei sein darf.
Und du hast ja erst kürzlich ein Buch rausgebracht, Zukunft meistern, Trend und Toolbook für Übermorgengestalter. So aus deiner Perspektive einmal gesprochen, wie definierst du das Thema Zukunftsmanagement? Ist das nicht eigentlich etwas, das schon immer in der DNA eines Unternehmens liegen muss, Zukunft zu erkennen und ja, zu verwalten?
Also grundsätzlich ja, ein Unternehmen ist dafür gebaut, in die Zukunft zu kommen und mit seinen Produkten und Services eben auch die Kunden der Zukunft anzusprechen. Der Unterschied ist, glaube ich, die Geschwindigkeit der Zukunft, die auf uns zukommt, also die gefühlte Geschwindigkeit. Ja, weil früher hatten wir lineare in den Unternehmen, lineare Situationen. Das heißt, es veränderte sich zwar dies und das, aber dennoch konnte man sehr gut planen. Wir hatten ja auch diese Planungszyklen, ja, die waren vor vielen, vielen Jahren mal bei 10 Jahren, dann bei 5 Jahren und dann hatten wir eben diese Jahresplanungen in den Unternehmen und man konnte relativ gut dieses Jahr voraussehen und dann eben auch seine Budgetsituationen machen, seine Ziele definieren und hatte dann eben diese Quartalssituation, wo die Ziele dann eben erreicht werden sollten. Und das hat sich jetzt eben total verändert. Wir sind in diesen Hochgeschwindigkeitszeiten unterwegs, exponentiellen Zeiten. Ich sage sogar Hochgeschwindigkeitswildwasserzeiten, weil die Geschwindigkeit hat zugenommen und vor allen Dingen Wildwasser. Wir wissen gar nicht mehr, was auf uns zukommt. Das heißt, die Zukunft ist weniger linear vorausplanbar als je. Und das macht natürlich ein ganz anderes Zukunftsmanagement erforderlich, als es wir eben aus der Vergangenheit kennen.
In dem Zusammenhang ist wahrscheinlich auch wichtig zu erwähnen, wir haben ja momentan so Trendtechnologien wie künstliche Intelligenz, dergleichen, die alles rumtreibt, gilt ja oft als wegweisend, um Dingen wie Fachkräftemangel zu begegnen, Dingen wie eben der beschleunigten Entwicklung dazu begegnen. Manche Unternehmen zögern da aber, zum einen, weil vielleicht rechtliche Bedenken bestehen, aber auch, um nicht einfach Trendchasing zu betreiben. Und das ist ja immer so ein Problem. Woran erkennt man oder wie erkennt man, dass etwas nur so eine Trendbubble ist, die möglicherweise jeden Moment platzen könnte, oder wie man frühzeitig eine wertvolle, zukunftsträchtige Technologie erkennen kann? Also wie unterscheidet man das?
Ja, die großen Trends, also man spricht ja an der Stelle auch gerne von Megatrends, also die sind durchaus erkennbar, die sind auch verlässlich, die richten sich auch langfristig in die Zukunft. Das sind Trends, die sind global, das heißt, wir haben da nicht nur regionale oder landesweite Trends, wir haben da globale Trends, also diese großen Megatrends, die sind sicherlich sehr verlässlich. Ja, wenn ich die also jetzt mal so die großen 5 nennen darf, aus meiner Sicht die großen 5, Nummer 1 ist dann Kundenzentrierung, Technologisierung, natürlich Individualisierung, Selbstoptimierung und Kollaboration. Also dieses Miteinander, dieses vernetzte Miteinander, das sind die ganz großen Themen, die werden uns treiben. Und darin gibt es natürlich Minitrends. Und wie sich ein Minitrend entwickelt, das ist eben nicht vorhersehbar. Das heißt, die Unternehmen, vor allen Dingen in diesen wilden neuen Zeiten, das heißt, die Unternehmen müssen viel mehr experimentieren. Die müssen auch diesen Experimentierraum geben, dem Unternehmen, den Mitarbeitern, die eben an Innovationen arbeiten. Und Unternehmen, klassische Unternehmen müssen genauso wie Startups eben verstehen, nicht jede Innovation wird erfolgreich sein. Das Verhältnis ist ungefähr 8:10. Ja, das heißt, ich muss heute ins Budget schon einbudgetieren, schon einplanen, dass 8 von 10 meiner Innovationen die in die Zukunft gehen, die einen möglichen Trend eben bedecken, dass die scheitern werden. Das muss ich mitbudgetieren, um dann sicher zu sein, dass zwei von denen, auf die ich gesetzt habe, dass die eben funktionieren. Ja, deswegen sprechen wir ja auch so gern von Wetten auf die Zukunft. Allerdings ist es so, dass ich natürlich als vor allen Dingen als größeres Unternehmen eine Zukunft auch mitgestalten kann. Und dieses Mitgestalten einer Zukunft, in der wir alle gerne leben wollen, ich glaube, das ist so das Wesentliche, was ein Unternehmen treiben sollte.
Kann ich solche kreativen Prozesse wie eben Innovationsförderung, kann ich das überhaupt langfristig budgetieren? Kann ich sinnvoll damit umgehen, planen, dass möglicherweise 4/5 meines Budgets für diese Richtung möglicherweise komplett für die Katz ist?
Also das ist in Zukunft so zu planen, weil wie gesagt, die Zukunft ist so, die ist wild, die ist unberechenbar. Und auch in der Vergangenheit haben nicht alle Investitionen funktioniert. Ja, auch bei klassischen, ich sag mal, Over-the-Counter-Produkten, also die ich im Lebensmittelgeschäft kaufen kann, die klassische Produktwelt, da sind auch 8 von 10 Produkten gescheitert. Ja, der Unterschied zwischen gestern und heute, der Vergangenheit und der Zukunft ist eben der, die Produkte in der klassischen Welt, die scheiterten spät. Ja, die scheiterten quasi erst am Regal. Wenn die ganze Entwicklungsarbeit schon gemacht worden ist, wenn die ganze Marketingmaschinerie schon in Gang gesetzt worden ist und dann schließlich das Produkt im Regal steht und der Kunde agiert oder reagiert, dann scheitert das Produkt zu einem sehr späten Zeitpunkt. Also die Zahlen waren schon immer in dem Bereich zumindest 8 von 10. Und verbunden aber mit extrem hohen Kosten, die sich erst im Nachhinein materialisierten. Ja, und wenn wir im Vorfeld eben einfach in verschiedene Richtungen gehen und nicht alles auf eine Karte setzen und wissen, einige Dinge werden super laufen, einige werden nicht so super laufen, denke ich, kommen wir als Unternehmen besser zurecht. So machen es ja auch die großen Investoren in der Start-up-Szene. Die wissen genau, 8 von 10 Projekten werden scheitern, nur in der Start-up-Szene scheitern sie eben früh. Das heißt, ich habe noch lange nicht so viel Geld verbrannt und kann ich kann pivotieren. Ja, das heißt, ich kann einen Aspekt nehmen aus der Zukunftsentwicklung, die ich da angegangen bin, um dann in diese Richtung weiterzugehen. Ich denke, die Chancen heute, durch Versuch und Irrtum, also durch Experimentierphasen in eine richtige, gute Richtung zu gehen, die sind größer, wenn wir es dann so tatsächlich machen, als in der Vergangenheit.
Also fail fast, try again, fail better.
Ja, so in etwa. Genau, sehr schön Englisch gesagt.
Mir fällt da tatsächlich irgendwie kein gutes deutsches.
Ja, manches.
Also, versuch's nochmal, scheitere besser, ist dann vielleicht so.
Ja. Ja, genau. Wobei das Scheitern ist per se in Deutschland ja schon so schlecht, so schlimm besetzt. Da kriegt ja, jeder Controller kriegt ja schon einen Schrecken.
Da möchte ja eigentlich auch keiner drüber reden, über das Thema da Scheitern.
Da möchte auch keiner reden. Und deswegen ist es manchmal gut, englische Begriffe zu nehmen. Die sind nicht so emotional besetzt. Das heißt, da tut es im Bauch nicht so weh, wenn man diese Begriffe nennt. Die klingen dann auch irgendwie cool, so aus der modernen Welt genommen. Also insofern bleiben wir beim Englischen.
Da haben wir es aber auch schon wieder, das Thema Unternehmenskultur. Ne? Also es ist irgendwie so in der Kultur verankert, Sachen auf eine gewisse Art und Weise zu machen, Sachen erst zu probieren. Also wenn bereits bestätigt ist, sozusagen, dass das Konzept solide ist, steht ja dann oft in dem Ruf, dass so ein schneller Innovationsdrang, wie er in der Startup-Kultur vorhanden ist, dadurch einfach erstickt wird.
In der klassischen Unternehmenswelt, ja, das ist so, weil wir haben gerade also in diesen Oldschool-Unternehmen, ich unterscheide ja gerne, das hat man im letzten Podcast schon unterscheidet zwischen Oldschool und New School. Und die New School-Unternehmen sind die, die jetzt, ja, also nach 2000, sage ich jetzt mal grob, gegründet worden sind. Und die Oldschool, das sind die mit unserer Tradition, meistens einer industriell vorgeprägten Industrie auch. Und da war natürlich Scheitern war katastrophal. Ja, weil wenn ich gescheitert bin, ich hatte eben einfach dann eine Fabrik auf der grünen Wiese gebaut, ich hatte Produktionshallen gebaut, ich hatte Maschinen gekauft. Das war halt mit einem unglaublichen Investment begleitet. Und wenn ich da gescheitert bin, da habe ich unglaublich viel Geld in den Sand gesetzt, abgesehen vom Image und so weiter, einfach unglaublich viel Geld in den Sand gesetzt, hatte schon viele, viele Mitarbeiter. Und dieses Fail Fast als sozusagen als Konzept, ganz großes Konzept der New School Unternehmen, sorgt eben dafür, dass es am Anfang jetzt noch nicht so teuer geworden ist. Ja, zumal ich eben noch gar nicht viel investiert habe in den ersten Runden in dem Fall hauptsächlich eben für Software. Ja, und dieses alte Scheitern, das ist so negativ besetzt, dass es eben bis heute als Mindset verbunden ist mit sehr vielen negativen Gedanken. und dann in die negative Ecke kommt. Also scheitern will man gar nicht, während in New School Unternehmen gehört ja gescheitert zu sein. Mit einem Startup gehört ja schon quasi zum guten Ton, weil man dort versteht, man hat über das Scheitern eben auch unglaublich viel gelernt. Da steht der Lerneffekt, ja, der aus diesem Fehlermachen entsteht, der steht da im Vordergrund, während ein Scheitern im klassischen Sinne eben einfach negativ besetzt ist.
Mhm. Ja, wenn man weiß, woran es gescheitert ist, dann weiß man auch, worauf man beim nächsten Mal achten muss, dass man den Fehler nicht nochmal macht, nicht?
Genau, nur in einem klassischen Unternehmen kann es dann oft kein nächstes Mal geben, weil einfach das Geld einfach komplett in den Sand gesetzt worden ist. Zumal wir in Deutschland eben auch ein sehr, sehr, sehr schlechtes Insolvenzrecht haben für und Konsequenzen haben aus einem sehr, sehr veralteten Insolvenzrecht, wenn man denn tatsächlich im Großen gescheitert ist.
Dass man wieder neu auf die Füße kommt. Du sprichst ja in dem Zusammenhang in deinem Buch auch von der Notwendigkeit sogenannter Business-Ökosysteme. Ja. Kannst du mal kurz schildern in deinen Worten, worauf es dabei ankommt? Also was sind die Schlüsselelemente beim Aufbau so eines Systems?
Also in Zukunft wird die Welt so komplex sein und die Technologie auch, die wir brauchen, um in Zukunft Unternehmen zu führen, die wird so umfangreich sein, dass es viele kleinere Unternehmen alleine nicht mehr stemmen können. Und die Ideen werden so schnell an den Markt kommen müssen, die Innovationen werden so schnell an den Markt kommen müssen, dass wir es als Einzelunternehmen auch nicht schaffen können. Wir können das schaffen in der Kollaboration, deswegen Kollaboration als ein großer Megatrend, in der Vernetzung. Und wir schaffen es, indem wir uns als Unternehmen eben zusammentun und in dieser Konstellation des Zusammentuns ein Ökosystem bilden, ein Business-Ökosystem bilden, das für den Kunden extrem erfreulich ist. Ein Ökosystem, das er aus Gründen der Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr verlassen will. Und die ersten Business-Ökosysteme, die sind natürlich entstanden in der digitalen Welt. Also ein ganz großes, das gebaut worden ist, ist Amazon. Ja, und wir wissen heute, wer mal von Amazon eingefangen worden ist durch die verschiedenen Möglichkeiten, der geht gar nicht mehr raus. Ja, für viele ist Amazon inzwischen eine Suchmaschine, ja, weil sie alles im Grunde dort suchen, zumindest wenn es um Kaufen geht, dort suchen und dann eben auch dort finden und kaufen und per Abo am besten alles mit einem Klick. Also bequemer geht's gar nicht. Und dann bin ich in so einer Öko-Welt, Economy-Welt gefangen, aus der ich gar nicht mehr raus will, ja, die aus vielerlei Elementen besteht. Und ein zweites extrem gutes Beispiel im rein digitalen Bereich ist eben Apple. Ja, wenn ich einmal in der Apple-Welt bin oder wenn ich überhaupt nur in der iPhone-Welt bin, dann will ich da gar nicht mehr raus. Ja, und dieses Ökosystem war an der Stelle ja auch der Disruptor für die früheren Telefonanbieter, so wie Nokia, die einfach gar nicht verstanden haben, was in dieser Apple-Eco-Welt, die da eben entstehen ist, was damit alles passieren kann. Ja, die Manager damals bei Nokia, die sagten, Kacheln im Handy. Ja, die Leute wollen telefonieren. Und heute das Einzige, was wir nicht mehr tun, ist telefonieren. Also der jungen Generation muss man erstmal klassisch telefonieren überhaupt wieder beibringen, weil es so eine super analoge Funktion ist. So, und diese Ökosysteme, die haben sehr stark mit Digitalisierung zu tun, aber es gibt natürlich auch durchaus Business-Ökosysteme, die sehr, sehr stark analog, in der analogen Welt spielen, wo ein digitaler Anbieter im Verbund einfach mehr die Digitalisierung mit reinbringt, wo aber vieles eben auch noch analog funktioniert. Und ein Buch, ein Beispiel, das ich im Buch, auch im neuen Buch Zukunft meistern, eben beschreibe, ist Fressnapf. Ja, das heißt, ich gehe zu Fressnapf. Also die erste Disruption bei Fressnapf war ja die, bei Fressnapf gibt's alles für Tiere, außer Tiere. Das hatte man sich früher gar nicht vorstellen können, dass das überhaupt funktioniert, etwas für Tiere schaffen und es sind überhaupt keine Tiere da. Ja, weil davor gab es nur immer diese komisch muffig riechenden Zoogeschäfte, wo eben die Tiere unter jämmerlichen Bedingungen im Schaufenster saßen. So, und Fressnapf hat das eben ausgeweitet. Zum Beispiel im Kern steht dann eben die Hundewelt. Und was brauche ich alles für meinen Hundeliebling, um ihm das Leben schön zu machen? Und wenn ich das alles in einem Business-Ökosystem habe, wenn ich das alles aus einer Hand sozusagen bekomme, dann gehe ich natürlich lieber zu Fressnapf in dem Fall als zu jemandem, wo ich mich um die einzelnen Teile selber kümmern muss. Ja, und was ist das zum Beispiel? Ich habe dann die Hundeversicherung. Das kann ich alles bei Fressnapf machen in so einem Gesamtpaket. Ich habe dann die Hundeversicherung. Ich habe Informationen über Hundeschulen, über Hundetrainings, über Tricks und Tipps, wie ich als Hundehalter mich verbessere. besser meinem Hund ein schöneres Leben machen kann. Hundeshops, ich habe das Hundechippen, ich habe so ein Care-System, wenn ich in Urlaub bin, was passiert dann mit meinem Liebling? Also ich habe alles rund um das Hundewohl aus einer Welt. Und aus der Welt gehe ich dann auch nicht mehr raus, weil es so für mich als Kunde so unglaublich bequem ist. Und das sind sehr schöne Beispiele dafür, wie ich eben nicht nur in einer rein digitalen Welt, sondern auch in einer Mixed Reality, sozusagen einer analog-digitalen Welt, in Zukunft Ökosysteme schaffen, die für den Kunden, und das ist das Entscheidende, das ist der große Unterschied, die sind für den Kunden gut und richtig. Weil wir haben solche Zusammenschlüsse natürlich früher in den Unternehmen schon gehabt, aber die dienten früher Unternehmensinteresse, ja, um ein Investment zu gemeinsam zu stemmen oder irgendetwas gemeinsam zu bewältigen. Da stand das Unternehmensinteresse, Company First, im Vordergrund, während bei diesen gut gemachten Business-Ökosystemen, da dreht es sich immer um den Kunden. Ja, in dem Fall bei Fressnapf um den Kunden Hund. Ja, das kann genauso der Kunde Katze sein. Also das kann man, wenn man das Modell einmal geschaffen hat, kann man das ja natürlich in viele Welten hineinspielen. Der entscheidende Unterschied ist, es geht bei dem ganzen System um das Kundenwohl. Und das ist ein großer Unterschied zu früher. Das klingt so einfach, aber das ist der entscheidende Unterschied. Ja, und das auch in die Köpfe zu kriegen. Wir machen es nicht für unseren Profit, ja, damit wir besser dastehen, damit wir unseren Profit maximalisieren können. Wir machen es, um es dem Kunden besser zu machen, weil wenn der Kunde am Schluss ja nur noch bei uns kauft, weil es einfach bei uns am tollsten ist aus seiner Sicht, dann kommt der Profit von ganz alleine.
Das heißt, um beim Beispiel Hundefutter zum Beispiel Hund zu bleiben, dann sollte sich weniger die Frage stellen, ich habe hier Hundefutter, wie bewerbe ich das am besten, dass möglichst viele Leute auf mein Hundefutter aufmerksam werden, und sondern eher zu denken, der Hund will Hundefutter, was kann ich denn drumherum noch alles anbieten, damit die Leute mehr Sachen von mir haben wollen?
Weil solange ich im Hundefutterbereich bin, bin ich vergleichbar. Ja, das ist ja die Falle, in die viele Produkthersteller treten. Es war am Anfang ein innovatives Produkt, das erste Hundefutter, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin kein Hundehalter, mit Vitamin A, B, C, D und Spurenelementen und Mineralstoffen.
Ja, besonders glänzendes Fell, ja.
Das glänzende Fell, ja, dann bin ich der Erste und Produkte sind sofort kopierbar. Und wenn ich im reinen Produktbereich bin, dann bin ich austauschbar und dann entscheidet am Ende der Preis. Dann gerate ich in eine Abwärtsspirale, ich gerate in diesen Teufelskreis, Preisspirale nach unten, weil ich vergleichbar bin, kann ich es nur noch letztlich am Ende des Tages über den Preis schaffen, weil jedes Produktfeature, das ich reinbaue, wird in kürzester Zeit von meinen Mitbewerbern eben kopiert werden. Und letztlich entscheidet aus Sicht des Kunden dann nur noch der Preis. Und wenn ich aus dieser Preisspirale raus will und wenn ich dem Kunden diesen Mehrwert geben will, dann gelingt das in Zukunft am besten in diesen Ökosystemen.
Das heißt also, die Innovation liegt weniger darin zu sagen, wie mache ich mein Hundefutter besser, sondern wie finde ich zusätzliche Sachen, die ich mit dem Hundefutter noch anbieten kann.
Also zum Wohl des Hundes in dem Fall und letztlich zum Wohl des Hundehalters, sprich Herrchen und Frauchen. Und wenn ich Frauchen überzeugt habe, dass das tolle Gesamtpaket für den Kunden ist, dann geht Frauchen nicht mehr weg aus meinem System.
Klingt ja irgendwo auch schon wieder nach einer alten Maxime. Es gibt ja dieses Zitat, das oft fälschlicherweise Henry Ford zugeschrieben wird mit dem Auto. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, welches Produkt sie haben möchten, hätten sie mir gesagt, ein besseres Pferd.
Ja.
Jetzt ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt mein Unternehmen selber umstelle, also ich muss ja meine Ausrichtung auch umstellen, ich muss meine Strukturen ändern, ich muss agiler werden, muss Abteilungen möglicherweise auflösen. Generell so Einführung von solchen neuen Methoden, neuen Herangehensweisen, neuen Strukturen, die stoßen ja auch oft innerhalb des Unternehmens auf Widerstand. Nicht nur auf Führungsebene, sondern auch bei den Mitarbeitern, die irgendwie jetzt mit komplett neuen Prozessen arbeiten müssen, die sie nicht vertraut sind. Muss ich da sagen, wir haben doch 10 Jahre damit gearbeitet, das funktioniert gut, warum sollen wir das jetzt anders machen? Wie sollte man so mit diesem internen Widerstand umgehen, um so transformative Veränderungen überhaupt auf den Weg bringen zu können?
Also zunächst steht natürlich die große Frage im Raum, wie viele Jahre will ich es noch in die Zukunft schaffen? Ja, ich habe in einem anderen früheren Buch, das heißt die Orbit-Organisation, habe ich ja diese drei Unternehmenstypen mal aufgemacht, U1, U2 und U3. Also die U1-Unternehmen sind die, die folgen den Trends, die folgen den Technologien und die folgen vor allen Dingen dem, was die Kunden wollen. Weil die Kunden wollen immer das Beste. Ja, und wir haben im Kundenbereich haben wir auch immer diese Early Adopter, die sehr früh Technologie annehmen, weil diese neue, bessere Technologie oder dieses neue, bessere Angebot eben ihnen das Leben erleichtert, bequemer, schöner, angenehmer, freudvoller, effizienter, erfolgreicher, was auch immer macht. So, und diese U1-Unternehmen, die entscheiden sich dafür, eben diesen Trends und den Kunden zu folgen oder die Trends auch zu machen, damit die Kunden ihnen folgen. Das ist natürlich das Nonplusultra. Ja, und dann gibt es diese U2-Unternehmen, die sagen, wir sind doch erfolgreich, was wollen wir groß verändern? Klappt doch, der Umsatz brummt, die Kunden wollen uns. Ja, nun der Erfolg von gestern, der sagt eben rein gar nichts über den Erfolg von morgen. Ja, das heißt, ich war gestern erfolgreich und morgen bin ich tot. Diese zwei U2-Unternehmen, die tröpfeln aus und diese U3-Unternehmen, die werden disruptiert. Ja, das heißt, es kommt jemand, der etwas viel Besseres, Neues macht und dann sind diese Unternehmen in kürzester Zeit weg vom Fenster. Und da haben wir ja auch in der Vergangenheit sehr viele Beispiele, die wir alle miterlebt haben. Ja, das Beispiel, das dann immer fällt, ist Nokia und viele Manager, die lachen über Nokia und merken gar nicht, dass sie auf dem Weg sind, das der nächste Nokia zu werden. So, das heißt, ich müsste mich im Grunde entscheiden, wer will ich eigentlich sein? Ja, das heißt, ich definiere am Anfang mein Anspruchsniveau. Wer will ich sein? U1, also der die Trends mitmacht und der den Trends ganz eng folgt. Derjenige, der noch ein bisschen überleben will oder derjenige, der, ja, wenn er Pech hat, in Zukunft disruptiert wird. Und wenn ich dieses Anspruchsniveau für mich eben definiert habe, ja, dann geht's eben darum, was muss ich als Unternehmen tun? Wie müssen wir uns anders neu aufstellen? Und das große Handicap ist oft gar nicht bei den Mitarbeitern. Das große Handicap ist sehr oft im Führungskreis, im oberen Führungskreis. Ja, die reden zwar alle davon, dass sie verstanden haben, natürlich Digitalisierung muss sein und ja natürlich sowieso Nachhaltigkeit muss sein, aber vieles ist eben leider verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. Und die haben eben viel zu verlieren. Ja, und es gibt diesen schönen Spruch, wer Sümpfe trockenlegen will, sollte nicht mit Fröschen sprechen.
Ja, ich glaube, das Problem ist oft auch, wenn man irgendwie schon Erfolg hatte mit einer Sache, dann ist es umso schwieriger umzudenken und eine neue Herangehensweise zu machen. Weil ja vorhin mal das Beispiel Apple erwähnt worden ist. Apple war ja schon mal ein bedeutendes revolutionäres Unternehmen, eines der ersten großen Computerunternehmen, stand dann zwischenzeitlich fast komplett vor der Pleite, musste von Microsoft unterstützt werden, um da nochmal über Wasser gehalten zu werden und hat sich dann aber komplett neu erfunden. Am Anfang war Apple quasi der Hersteller, der nur Computer anbietet und plötzlich war man der Smartphone-Anbieter mit diesem Ökosystem, wie du sagst, mit dem eigenen App-Shop und da war der Mac, der Computer, nur ein Teil dieses ganzen Portfolios. Und jetzt gibt es möglicherweise schon wieder diejenigen, die jetzt schon wieder warnen, ja, aber wenn Apple sich weiterhin auf diesen Lorbeeren ausruht, drohen sie schon wieder das nächste große Ding zu verpassen.
Ja, das ist eben die Gefahr, die jeder Anbieter hat, ja, der mal erfolgreich ist, dass er auf der Schiene bleibt. Und das ist auch nachvollziehbar. Ja, wenn wir auch zurückgehen zu deutschen Unternehmen, die ja alle aus der Industriezeit kommen, die haben halt Spezialisten. Ich sag mal, für welche Technologie nehmen wir Autos, ja, die haben nur Spezialisten an Bord für Verbrenner. Oder nehmen wir ein Beispiel, das uns vielleicht nicht so emotional berührt. Ja, da gibt's in meinem Buch eben auch das Beispiel der Schreibmaschine. Ja, Corona Smith, das war die erfolgreichste Schreibmaschine weltweit seiner Zeit. Und die waren sogar eine Kooperation eingegangen mit Acer seiner Zeit. Und haben diese Kooperation wieder beendet, weil der Vorstandschef gesagt hat, es gibt genügend Menschen auf der Welt, die lieben unsere Schreibmaschine. Die haben ihre Kunden befragt, natürlich die bestehenden Kunden, die liebten die Schreibmaschine. Die haben aber nicht die Kunden der Zukunft gefragt, die alle schon in Richtung Computer unterwegs waren. Ja, das heißt, hier ist auch ein falsches Mindset, eine falsche Blickrichtung, eine Blickrichtung, in die man gerne schauen möchte, weil man selbst eben auch in seine Schreibmaschinen verliebt ist. Jetzt mal als Beispiel, aber das Entscheidende ist, die haben eben nur Könner an Bord, die Schreibmaschinen können. Ja, weil die Unternehmen eben hingehen und immer nur die Personen suchen, die gerade gebraucht werden für eine bestehende Technologie. Ja, kaum Unternehmen suchen Menschen für die Zukunft. Menschen, die wir in der Zukunft brauchen, das sind vor allen Dingen auch Generalisten, viel mehr Generalisten. Die Unternehmen haben vor allen Dingen jetzt die Spezialisten an Bord und die suchen auch Spezialisten. Wenn heute die Personalanforderung kommt ans HR, an die HR-Abteilung, jemanden zu suchen für die Stelle X, dann hat der eine Vorgabe, der HR-Mensch, der Recruiter, einen ganzen Katalog, 28 Anforderungskriterien, um diese Person zu suchen, so punktgenau wie möglich auf die Stelle, die jetzt gebraucht wird. Und dann ist er ein Spezialist und dann verändert sich die Technologie und man kann diesen Spezialisten nicht mehr brauchen. Ja, so, und so ist das bei allen Technologiesprüngen. Ich habe die Spezialisten für die alte Technologie an Bord. Die können nicht und die verstehen nicht die neue Technologie und könnten sie schon gar nicht in die Welt bringen. Und deswegen werden in Zukunft in den Unternehmen, vor allen Dingen in diesen Ökosystemen, über Business-Ökosysteme, über die ich spreche, viel mehr Generalisten gebraucht. Also Menschen, die eine breite Grundkenntnis hat. In der IT hat man immer gerne von diesen T-shaped people gesprochen. Ja, die können Frontend und die können auch Backend. Ja, die können Software und die können Hardware. Das heißt, die haben ein großes Gesamtverständnis. Und wenn jetzt die neue Technologie kommt, können die sich sehr schnell auf diese Technologie auch einstellen, können auch erkennen, welche Technologie diese junge Innovation noch hat, die hat ja dann am Anfang auch noch Kinderkrankheiten. Die funktionierten ja auch noch nicht so recht. Und man kann sich die ganze Dimension noch gar nicht vorstellen. Ja, was sollen Kacheln im Handy? Was soll man damit machen können, dass dahinter Riesengeschäftsmodelle entstehen? Das konnte man sich alles noch gar nicht vorstellen. Und so sind eben alte Unternehmen, wenn die ihre alte Technologie perfektioniert haben, gefangen im Alten. Ja, die haben nicht die Menschen für die neue Technologie und die haben auch nicht das Verständnis, in welche Richtung sich diese neue Technologie entwickelt. Und es könnte sein, dass das eines Tages Apple passiert. Ja, das ist ja auch die größte Angst, die diese jungen Unternehmen haben, weil dort alles so schnell läuft, disruptiert zu werden von einem noch jüngeren Unternehmen, ja, das plötzlich eine Art und Weise der Kommunikation findet, die handyähnlich ist, oder jetzt zum Beispiel ein Gerät überhaupt noch in der Hand haben zu müssen. Das ist ja wahrscheinlich der nächste Schritt. Wir werden handyähnlich kommunizieren, ohne aber das Handy noch in der Hand halten zu müssen. Und irgendjemand hat plötzlich dann die Disruption, auf die Apple vielleicht nicht gekommen ist, weil die zu sehr strukturiert in der alten Denke unterwegs sind. Also diesen Tunnelblick haben, das ist, glaube ich, das passende Wort dafür. Der Tunnelblick, der verhindert, größer zu denken über den Tellerrand in die Zukunft hinein.
Wie geht man dann jetzt damit um? Weil jetzt in der aktuellen Situation ist es ja zum Beispiel so, jetzt haben wir KI, jetzt werden links und rechts Data Specialists oder KI-Spezialisten gesucht. Ich kann aber nicht einfach so willy-nilly, so mir nichts, dir nichts, einen KI-Spezialisten auf, keine Ahnung, mein Hundefutter ansetzen und zu sagen, jetzt find mal einen Weg, wie ich KI mit Hundefutter kombinieren kann.
Also das eine ist, ich werde natürlich die Spezialisten im Unternehmen noch brauchen. Ja, es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch. Aber je mehr Generalisten ich ins Unternehmen lasse, die keine spezifischen Spezialistenkenntnisse haben, in der Tiefe haben, sondern die eher diesen breiten Blick haben, umso eher gelingt es mir dann auch, in diese neuen Technologien zu kommen. Also Leute, die bereit sind, und das ist eine Mentalität, das ist eine Mindset-Frage, sehr schnell wieder zu entlernen, ja, um sich aus diesen alten Routinen und alten Denkprozessen zu lösen, entlernen das Alte, um wieder frei zu sein, Freiraum zu haben im Kopf, um sehr, sehr schnell Neues zu lernen. Und dann muss ich eben als so ein Spezialist noch wissen, welche Quellen zapfe ich an, ja, die mir das Neueste vom neuen Wissen eben hier auch auf die Schnelle bereitstellen. So, das heißt, das Lernen der Zukunft wird nicht mehr ein, ich spezialisiere mich auf und mache eine Ausbildung innen sein, sondern das Lernen der Zukunft wird ein permanentes Lernen sein, ein tägliches, integriertes Lernen. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde jeden Tag in meinem Arbeitsleben, um Neues zu lernen. Ja, und dieses neue Lernen, das wird natürlich in Zukunft auch mit Hilfe von KI-Assistenz stattfinden können. Das heißt, ich schicke meinen persönlichen KI, meinen Avatar sozusagen, meinen Lernavatar, schicke ich in die Weiten des Internets, um dort diese Nuggets zu finden, all diese Dinge, die ich brauche, um die neueste Technologie neu zu lernen. Und dann gibt's natürlich immer auch die Vorreiter, ja, die sind einfach so breit aufgestellt, dass die das Neue im Neuen erspüren können und es der Welt bringen können. Also da müssen wir in den Unternehmen auch, brauchen wir eine ganz andere Ausbildung, ganz andere Formen des Lernens, des Wissensmanagements auch und ganz andere Menschen, Typen, die wir da suchen müssen in Zukunft als die Spezialisten mit den 28 Kriterien im Anforderungskatalog, die heute gesucht werden.
Klingt ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau, die da benötigt wird. Ich fühle mich bei deiner Beschreibung ein bisschen an Bruce Lee erinnert. Ich habe früher Kampfsport gemacht. Der sagt ja auch, vergiss, was du gelernt hast. Sei wie Wasser. Sei formbar, aber immer beweglich. So
ja, ja, in dieser ja, Art. Gut. Ja, in diese Richtung geht das tatsächlich, ja.
Hast du denn, wenn man jetzt diese neuen Sachen anstößt, neue Wege findet, Innovationen neu managen will, Transformationsprozesse anstößt, hast du da irgendwie so eine Top 5 oder Top 10 der besten oder grundlegendsten Dinge, Tipps, die man umsetzen sollte, um das auf den Weg zu bringen, zu bewerkstelligen?
Sprechen wir von klassischen Unternehmen jetzt? Weil ich muss immer differenzieren zwischen Oldschool und Newschool. Ein klassisches Unternehmen oder eben ein junges Unternehmen, das gerade anfängt, hat natürlich ganz andere Themen.
Sprechen wir mal von der Oldschool erstmal.
Oldschool, okay. Also bei der Oldschool ist, ich muss als erstes entrümpeln. Ja, das heißt, ich muss ganz viel Tatsächliches, was in den Unternehmen da ist, muss ich erstmal wegbekommen. Ganz viel alte Prozesse, die nie entsorgt worden sind, analoge Prozesse vor allen Dingen, Dinge, die nie auf den Prüfstand Stand gestellt worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich muss Raum schaffen, um das Neue überhaupt in die Unternehmen zu lassen. Ja, und das ist ein Riesenthema, weil die Leute sind wirklich im Moment bis oben zu. Ja, die sind so sehr im Jetzt unterwegs und bemüht, also auch vor allen Dingen bemüht im Moment, Dinge auf die Reihe zu kriegen, die sie eigentlich schon hätten vor Jahren auf die Reihe kriegen müssen, wenn sie weiter nach vorne gedacht hätten. Ja, die Digitalisierung jetzt machen, weil es jetzt eben, jetzt kommt schon die KI und die KI entwickelt sich so unglaublich schnell weiter. Die Nachhaltigkeit, ja, hätte man viel früher anfangen müssen. Jetzt kommen die ganzen Regulatorik, weil es die Unternehmen eben nicht freiwillig gemacht haben. Jetzt brauche ich unheimlich viel Manpower und Zeit und Kraft, um mich darauf zu stürzen. Das heißt, ich habe oft gar nicht die Zeit, mich mit Zukunft zu beschäftigen. Und wir müssen eben sehr schnell jetzt diese Dinge in die Wege leiten und müssen uns vor allen Dingen von dem trennen, was jetzt echt veraltet ist. Ja, und das klingt so leicht und das ist so schwer, ja, weil sich von etwas trennen, das ist ein alter Prozess, was weiß ich, vom jetzigen CEO, den der seinerzeit mal eingeführt hat. Und von dem der sich nicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht trennen will, weil es sein Baby gewesen ist. No, und so gibt es diese ganzen Tabuthemen in den Unternehmen und das hat man, glaube ich, im letzten Podcast auch schon, das Strategische, die strategischen Elemente, die kriege ich schnell angesprochen eben mit diesem Tool Elephant in the Room. Na, das ist dieser dicke, breite Elefant, der im Raum steht und nichts durchlässt, also die Zukunft überhaupt nicht reinlässt, weil alles so vollgestellt ist mit dem Alten, mit alten Mindsets, mit alten Prozessen und Strategien, aber vor allen Dingen eben auch mit veralteten Geschäftsmodellen und mit veralteten Mindsets. Also im Strategischen und das zweite Tool, das Operative, also was ich dann sofort auch parallel einführen würde, ist Killer Stupid Rule, also mich von diesen alten Dingen zu trennen. Und dann nutze ich interessanterweise eben auch unsere Diskussion von Anfang lieber eben der englische Begriff, weil im Deutschen ist es ein Wortungetüm und es macht einem Angst und Killer Stupid Rule, das klingt so verspielt. Ja, lass uns doch alle mal nach diesen Stupid Rules suchen und lass uns gemeinsam überleben, die Operativen, wie wir die killen können. So, und jetzt habe ich aufgeräumt. Das ist der wichtigste Schritt. Ich muss erstmal Platz schaffen und Raum schaffen, das Alte beiseite schieben, dass das Neue überhaupt einen Raum bekommt. Und dann brauche ich eben die im Unternehmen, die Lust haben auf das Neue. Ja, jetzt kommt es eben darauf an, welchen Menschentypen schicke ich ins Neuland. Und es gibt sehr viele Menschen im Unternehmen, denen macht es Angst, in den Dschungel des Neulands geschickt zu werden. Das heißt, ich brauche eben diesen bestimmten Menschentypen, den ich ins Neuland schicke und den anderen sage ich, ihr braucht erstmal noch nicht. Und die ins Neuland gehen, die müssten dann mit etwas so Attraktivem daherkommen, dass die noch zögerlich warten, sagen, das ist jetzt so klug, cool und es ist jetzt so sicher, ich folge dem nach. Und es ist kein Abenteuer mehr, weil jetzt sind die Trittsteine gelegt und jetzt ist die Brücke gebaut und wir kommen safe ins Neuland. Ein Abenteuer ist es für diejenigen, die als Vorhut eben ins Neuland geschickt werden. Aber es gibt diese Menschen, ein bestimmter Menschentyp, ja, da gibt's diese limbischen Typen, das kommt aus der Neurowissenschaft, den nennt man dann Stimulanz, das ist der Stimulanztyp. Davon gibt's nicht so viel in Deutschland, weil viele eben ausgewandert sind, aber wir haben die noch. Und die schicke ich ins Abenteuerland. Und dann gibt's eben einen anderen Typ, das ist der Balance-Typ. Ja, wie der Name schon sagt, der ist eher der auf Sicherheit bedachte, der in gerne, also Sicherheit findet auch in den Strukturen und Prozessen. Und den kann ich erst im zweiten und im dritten Schritt mitnehmen. Ja, das heißt, ich brauche hier auch dieses Menschenversteherwissen. Und das ist etwas, was im Management sich noch sehr stark ausprägen muss, weil Management war eben in der Vergangenheit war eine Sache von Strukturen und Regeln und Prozessen und Verfahrensweisen und Normen. Und all das wird in Zukunft KI für uns erledigen. Also das Management wird verschwinden. Das, was wir in Zukunft brauchen unter den Führungskräften, sind die Menschenversteher. Ja, die wirklich verstehen, wie Menschen ticken und wie unterschiedlich auch die Menschen sind und die das auch akzeptieren und diejenigen auf die Positionen setzen, auf denen die eben etwas Wichtiges im Unternehmen schaffen können. Und dass die nur die Vorhut vorausschicken, Menschen, die hier Spaß dran haben, auch in diese neue Welt hineinzugehen. Und denen gibt man dann den Experimentierraum. Ja, das heißt, Entscheidungsstrukturen verändern sich total. Es gibt keine Entscheidungen mehr fürs, die einmal getroffen und dann einfach durchgezogen sind. Alle Entscheidungen sind in Zukunft experimentelle Entscheidungen, die jederzeit auch wieder überprüft und über Bord geworfen werden, wenn die Zeit schon wieder eine andere wird. Das sind alles so Mindset-Dinge, die wir verändern müssen, die wir heute in den Unternehmen noch gar nicht so, oft noch gar nicht so bedacht haben. Ja, wir reden darüber, wir müssen KI jetzt als Beispiel in die Unternehmen bringen, aber viel mehr müssen wir Mindsets verändern, die Angst vor dem Neuen den Menschen nehmen und die Personen in die Bütt schicken, die gerade für diese Aufgabenstellung richtig gut passen.
Und die halt dann auch entsprechend fördern.
Und die auch entsprechend fördern, ja. Und die auch machen lassen und die auch diese Fehler machen lassen. Ja, dann sind wir, dann schließt sich schon fast der Kreis, diese Fehler machen lassen und diese Fehler eben auch als Lernchance begleiten und als Investment in die Zukunft begleiten. Und nicht verbannen, sondern letztlich diesen Lerneffekt, den ich dadurch eben auch bekomme, feiern. Ja, das ist etwas, was in jungen Unternehmen auch gang und gäbe ist, auch mal einen Misserfolg zu feiern, weil es ist der Lerneffekt, den ich habe, den ich da letztlich feiere, während wenn ich dann in klassischen Unternehmen darüber spreche, auch mal einen Fehler zu feiern und auch mal eine Investition, die sich nicht als erfolgreich erweist, in Würde zu begraben, das sind alles in deren Mindset Dinge, die gehen irgendwie gar nicht.
Ja. Also es geht dann weniger um diese fachliche Führung, hier ist ein Ziel, geht dahin und erfüllt das Ziel, sondern es ist eben diese persönliche Führung, die quasi den Leuten, die ins Ungewisse aufbrechen wollen, die Chance geben, das auch zu tun.
Und den anderen, die das Gefühl geben der Sicherheit, ihr braucht noch nicht ins Neuland, wenn es euch jetzt noch ängstigt, wir machen dieses Neuland für euch safe. Ja, und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, die im Neuland waren, sobald die das Neuland so ein bisschen gerodet haben, gehen die weiter nach Westen sozusagen. Die nehmen den Planwagen
und ziehen, neue Frontier.
Ja, und ziehen weiter nach Westen. Also es muss jetzt ein kontinuierlicher Prozess im Unternehmen sein, also ein kontinuierlicher Weiterentwicklungs-Innovationsprozess, der auch schnell läuft. Und dazu müssen wir die Strukturen und Prozesse im Unternehmen eben sehr dynamisch machen. Und das klappt eben auch zum Beispiel gar nicht in diesen alten Kästchenorganigrammen und in diesen Silosystemen, aus denen die Oldschool-Unternehmen einfach nicht herauskommen wollen. Ja, aus Gründen, die ganz viel auch mit wiederum jetzt mit Verlustaversion zu tun haben. Also wir müssen unser Unternehmen extrem dynamisch machen im Inneren und zugleich aufmachen für die Business-Ökosysteme, die Geschäftsmodelle, die eben daraus in Zukunft erwachsen. Ja, und das ist etwas, das können klassische Unternehmen ja gar nicht. Also der Externe, der von außen kommt, der soll uns sagen, wie wir das in Zukunft machen wollen. Das Not-Invented-Here-Syndrom, das gibt es noch in extrem vielen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Ja, also ich erlebe das auch selber. Ich arbeite ja viel als Speaker auf Bühnen. Die erste Frage ist immer, Frau Schüller, kennen Sie denn unsere Branche? Ja, man erwartet also diese Branchenkenntnisse, damit ich überhaupt dieser Branche sagen kann, was sie vielleicht verändert. Ja, und ich sage, weil ich nicht aus der Branche bin, das ist eure größte Chance. Ja, weil ich bringe etwas mit im Gepäck aus anderen Branchen, was in eurer Branche noch gar nicht existiert, wodurch ihr eben auch nicht in diesen Preiswettbewerb hineingerät, sondern was vielleicht etwas grundsätzlich Neues ist, was ihr machen könnt. Und diese Impulse, die können nur kommen, wenn wir über den Tellerrand gucken, in andere Branchen hinein, in die besten Szenen in anderen Branchen herein. Da gibt es auch einen Begriff dafür, wiederum Englisch. Das heißt Liquid Expectations. Also es sind die flüssigen Erwartungen. Ja, der Kunde vergleicht nicht Branche mit Branche. Der Kunde vergleicht das beste Service-Erlebnis, das er bekommen hat, mit dem, was er in dieser Branche bekommt. Weil der Kunde sagt, beste Service-Erlebnis geht doch. Ja, diese Person oder dieses Unternehmen, dieser Ansprechpartner hat ja bewiesen, dass dieses Service-Level, dass es funktioniert. Wieso schafft das nicht mein Anbieter in Branche X? Also der Kunde vergleicht niemals Branche mit Branche. Der vergleicht bestes Service-Level mit bestem Service-Level. Und wenn wir da hingucken, wo die Besten jeweils sind, die Besten zum Beispiel in Sachen Kundenzentrierung, die Besten in Sachen Service-Level, dann können wir diese Impulse mit reinnehmen ins Unternehmen. Das heißt, ich muss aber wirklich das Unternehmen unglaublich aufmachen, nicht nur im Inneren, sondern auch nach draußen hin und ganz gezielt das Beste von draußen ins Unternehmen lassen, mich damit vernetzen, mich damit zu verknüpfen. Und dann sind wir eben bei nicht mehr bei crossfunktional, worüber die Unternehmen jetzt sprechen. Wir sind bei transfunktional über die Unternehmensgrenzen hinweg. Und wir sind dann in diesen neuen großen Geschäftsmodellen der Zukunft, eben diesen Business-Ökosystemen.
Jetzt haben wir sehr viel über Oldschool-Unternehmen gesprochen. Hast du auch ein paar so Ratschläge für die New School parat, die jetzt quasi sowieso rangeht und sagen, wir wollen disruptieren, wir wollen Aufbruchsstimmung haben, wir wollen jetzt hier den Markt umkrempeln?
Also die New School-Unternehmen, die können natürlich das Beste aus Oldschool, können die ganz gut gebrauchen. Ja, also das Beste ist immer, wenn das Beste aus Oldschool und New School zusammenkommt, weil es war ja nicht alles schlecht. Es war ja seinerzeit, was wir die Oldschool-Unternehmen gemacht haben, war ja auch richtig gut. Sonst hätten sie ja, wären sie nicht erfolgreich geworden, sonst hätten sie die Gegenwart ja gar nicht erreichen können. Ja, und das Wichtigste, was wir aus diesen Unternehmen und auch den Menschen, es geht ja immer um Menschen, Unternehmen, das sind ja Menschen. Ja, und das sind in Oldschool oft die etwas älteren Menschen, die schon etwas älteren Generationen, das Beste, was wir von denen, also sprich auch in dem Fall von mir, auf jeden Fall mal, bekommen kann, sind diese Erfahrungen. Und es ist letztlich die Intuition. Und die Intuition ist trainierte Erfahrung. Ja, das heißt, wenn ich ganz oft eine bestimmte Erfahrung gemacht habe, dann wird das für mich zu einem Gespür, zu einer Intuition, was ist richtig und falsch. Ja, und interessanterweise ist es jetzt so mit generativer KI, die subsumiert ja Informationen aus der Vergangenheit. Ja, also alles, was sie aus der Vergangenheit gelernt hat, wird zusammengebaut zu etwas, was die KI uns dann ausspuckt als Analyse, als Vorschlag, als Idee, als was auch immer, je nachdem, was ich im Prompt.
Extrahiert Datenvorschläge aus dem Datenpool, mit dem sie trainiert worden ist, und der kann natürlich nur in der Vergangenheit liegen, ja.
Eben, ja. Und da ist zum Beispiel jetzt wieder unser Erfahrungswissen der älteren Generation unheimlich wertvoll. Also wenn wir bisher gesagt haben, die Digitalisierung und die Technologie, das ist alles, und die sozialen Netzwerke und was alles dazu gehört, das ist alles so unheimlich jung. Ja, wir Alten, wir können uns da überhaupt nicht mehr intuitiv reinempfinden, ja, weil viel auch mit Intuition da wieder zu tun hat, mit der jungen Intuition, mit diesen Dingen umzugehen, seit man Baby ist sozusagen. Jetzt wird wieder Erfahrungswissen wichtig, ja, um zum Beispiel die gute von der schlechten Information, den Output, den uns KI gibt, zu unterscheiden. Fake auch zu unterscheiden, weil wir einfach aus einer Erfahrung, aus einer Intuition heraus spüren, das ist fake, das kann gar nicht sein, weil so war die Vergangenheit nicht. Da ist etwas, da ist mal wieder halluziniert worden, jetzt als Beispiel. Ja, das heißt, was ich damit sagen möchte am konkreten Beispiel KI, dieses Erfahrungswissen der Alten ist für die junge Generation unheimlich wertvoll, um auch ein Mindestmaß an Gerüst aufzubauen. Weil wenn ich gar keine Strukturen habe und gar keine Prozesse habe, wenn ich nichts habe, keine Wände haben, die stehen, dann fällt mir das Dach auf den Kopf. Und sobald ein KI größer ist, braucht es ein Mindestmaß an Struktur und Prozesse und Vorgehensweisen. Es kann nicht Anarchie herrschen. Jeder kann nicht machen, was er will. Dann irgendwann mehr. Und diese Gratwanderung ist dann, dass es nicht irgendwann zu viel wird und dass aus diesem New School Unternehmen dann ein Unternehmen wird, wie wir es eben haben, das hauptsächlich sich selbst verwaltet in den Oldschool-Unternehmen, weil diese ganzen Prozesse zu folgen sind. Und wenn wir das Beste aus beiden Welten dann zusammentun, dann wird es ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, ja, weil alle Start-up werden eines Tages KMU sein, die werden eines Tages mittelständische Unternehmen sein. Einige werden auch ganz groß werden in der Zukunft. Und dazu braucht es so ein gewisses Wissen, das wir denen durchaus mitgeben können.
Stichwort mittelständisches Unternehmen, nachdem du es jetzt bereits erwähnt hast. Startups, die hoffen ja meistens auf den Angel-Investor, der ihnen das Startkapital, das auch Scheitern ermöglicht, bereitstellt. Große Konzerne können sich womöglich auch leisten zu sagen, okay, wir stellen da jetzt einfach mal eine komplette Abteilung darauf ab, die übergreifend arbeitet und quasi Neuland betritt für uns. Hast du auch Ratschläge für KMUs parat, die wahrscheinlich in den Ressourcen und den personellen Möglichkeiten deutlich eingeschränkter sind, um solche umfangreichen Zukunftsprojekte auf den Weg zu bringen?
Also bei KMU-Unternehmen habe ich oft auch dieses Mindset, was sich erst verändern muss. Ja, weil in einem klassischen KU, was zum Beispiel Familienunternehmen ist, habe ich ja eine Gründergeschichte. Und dieser Geist des Gründers, also selbst wenn der Gründer schon gar nicht mehr existiert oder wenn der, was weiß ich sag mal, vorletzte, sehr frühe Generation ist, dieser Geist des Gründers mit all dem Alten, was dazugehört, das wabert immer nur noch durch die Flure. Selbst wenn die Büros inzwischen modernisiert worden sind. Also diesen Cut, den hat es niemals gegeben. Und da sind oft Prozesse drin, die hat irgendwann mal der Gründer implementiert und man traut sich gar nicht, die anzupacken. Weil sie ja vom Gründer, den alle unglaublich schätzen, ja, der zwischendurch auch noch mal zu Besuch kommt, weil sie ja von dem sind. Also da müssen viele alte Zöpfe abgeschnitten werden und das ist eine Mindset-Situation und da braucht man manchmal wirklich diesen Cut ja zwischen das Alte muss also wirklich auch optisch raus und dann hänge ich halt auch das Bild vom Gründer ab, ja, was ist oft in so einem muffigen Rahmen, also ich sehe da gerade klassische KMU schon oft vor mir. Ja, also man kann Tradition ja an irgendeiner Ecke bewahren, aber man muss sich auch von vielem Alten dann mal systematisch trennen. Und dann hat man auch schon wieder Luft und Raum für Neues. Und bei Gründern muss ich eben sehr viel das ganz Junge, ganz Frische, dem muss ich eben Raum geben. Und das ganz Junge, ganz Frische, das ist eben die Generation Z. Ja, da ist eben das, das ist die große Chance, dass ich diesen jungen Menschen, die im Unternehmen sind, ja, von denen ich vielleicht hoffentlich auch mir ein paar Top-Talente geangelt habe, die Lust hatten, weil sie einen Sinn darin sehen, ja, weil sie dort in diesem Unternehmen eben tatsächlich noch was bewirken können. In einem Konzern kann ich als junger Mensch oft einfach, da bin ich ein Rädchen im Getriebe, da bin ich einfach im System und mache beim System mit. So in einem jungen Unternehmen, da kann ich sehr viel bewegen, sehr viel, was das Unternehmen braucht, was das Unternehmen in die Zukunft führt. Das, da ist auch sehr viel sinnvolle Arbeit da, etwas, was die jungen Menschen ja heute viele junge Menschen, sehr viele junge Menschen auch suchen, ja, diesen Sinn, etwas für die Welt zu tun und für unsere gemeinsame Zukunft zu tun. Also ich glaube, an der Stelle sind unheimlich viele Chancen in den KMU, ja, und auch wirklich diese jungen Menschen dann machen zu lassen. Das ist das Entscheidende dann, dieses Dürfen und Machen lassen und auch wieder, jetzt sind wir wieder sozusagen auch wieder am Anfang, dieses auch scheitern dürfen, ja, weil ein KU zu scheitern, das ist besonders in einem klassischen Mindset besonders tragisch und auch da muss sich an der Stelle viel verändern. Aber ich glaube, dass viele KMU, also wenn die flott sind, wenn die jung sind, wenn die flott sind, dass die sehr, sehr, sehr große Chancen haben, in Zukunft noch richtig viel zu bewegen, weil wir haben in KMU haben wir ja auch, in vielen guten KMU haben wir sehr früh schon eben auch dieses Triple Mindset. Es geht nicht nur um Profit, es geht immer auch um das Soziale und es geht um das Ökologische. Und wenn wir über Profit sprechen, dann ist es eben guter Profit. Dann ist es eben nicht Shareholder Value Profit, maximal Profit, um Dividende auszuschütten, sondern dann ist es das Gute in die Welt zu bringen und die Umwelt nicht zu schädigen, keine Externalitäten zu erzeugen. Also ich glaube, an der Stelle können uns gute KMUs mit KI, mit Hilfe von KI natürlich auch, können uns da richtig gut in die Zukunft führen. Und wir sind in Deutschland ja auch im Grunde genommen sind wir ein KMU-Land. Ja, und die Tradition können wir über die Startups, können wir, indem wir die fördern und das Gute im Startup erkennen, können wir diese Tradition durchaus in Deutschland auch fortführen.
Ja, ich meine, die Startups von heute sind die KMUs von morgen.
Das absolut, ja, absolut. Absolut.
Ich sehe jetzt gerade, wir reden schon sehr, sehr lange Zeit und es ist auch ein Thema, das könnte man wahrscheinlich endlos ausloten. Ich meine, du hast ja ein Buch mit knapp 300 Seiten darüber geschrieben, also das ist ja, kann man sehr empfehlen. Ich könnte jetzt fragen, was hält die Zukunft für uns bereit? Aber ich glaube, das ist eine Art von Kaffeesatzleserei, die wünscht sich jeder Zuhörer, der jetzt hier gerade dabei ist. Vielleicht nochmal so als abschließendes Resümee auch nochmal gefragt, weil ja sehr häufig auch das mit den alten Strukturen und so weiter war. Geist der Vergangenheit, Geist der Zukunft. Ist das ein inhärenter Konflikt?
Es muss kein Konflikt sein. Es kann ein Konflikt sein. Es ist Mindset letztlich. Ja, wenn ich es als Konflikt sehe, wird es sich als Konflikt materialisieren. Wenn ich aber sage, ich nehme das Beste von dem, was wir geschaffen haben und verbinde es mit dem besten zukünftigen Neuen, dann kann etwas Wunderbares verstehen. Wenn ich aber zumache und das Neue verteufel, respektive das Alte verteufel, dann passiert eben gar nichts. Ich muss das Beste von beidem nehmen. Ich muss sehr offen sein und muss offen sein drinnen im Unternehmen und offen sein für das, was draußen passiert. Und über diese Offenheit und diese Dynamik, die da entsteht, da kann auch dann wirklich mit gutem Willen auch eine gute Zukunft für uns alle entstehen und eine Zukunft, letztlich ein Planet, und das ist ja das Entscheidende, der nicht nur bewohnbar bleibt, sondern der auch tatsächlich lebens- und liebenswert ist für uns und für nachkommende Generationen.
Sustainable Profit statt einfach nur Next Quarter Profit.
Ja, absolut.
Anne, vielen lieben Dank für das Gespräch und für deine Gerne. Doch recht weitreichenden Einschätzungen. Wenn jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen interessiert ist, auf anneschüller.de können Sie mehr über das Buch, das sie gerade hat, Zukunft meistern, und auch andere Werke von Frau Schüller erfahren. Wenn Sie Ihre eigenen Einschätzungen haben oder Ihre eigenen Erfahrungen mit Transformationsprozessen oder auch mit Scheitern, wenn Sie möchten, gesammelt haben und vielleicht Ihre Geschichte auch mal teilen möchten bei uns, können Sie uns gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist business-services@heise.de. Ansonsten nochmal vielen Dank, Anne, für deine Gerne. Einschätzung und deine Expertise, und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben, und ich hoffe, Sie auch in Zukunft zu weiteren spannenden Themen bei Heise Meets begrüßen zu dürfen. Danke und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.